Fragen des Anthropozän, Nummer 11, Nachhaltigkeit und Transformation. Die fast schon übermächtige Frage, die sich uns im Anthropozän stellt, ist die nach der Transformation. Welchen Blick hat die Philosophie darauf?
Zunächst mal beobachtet der Philosoph oder die Philosophin, dass wir eine ganz eigentümliche Spannung in dem Begriff haben. Wir sind uns alle einig, es muss etwas passieren, wir können nicht so weiterleben. Also es braucht eine Transformation. Die Einsichtsseite ist ziemlich gut. Auf der anderen Seite beobachten wir aber genauso klar, es passiert viel zu wenig. Und auch das ist nicht nur eine politische Meinung, es ist eine wissenschaftliche Meinung, es ist eine fundierte, eine gesicherte. Angesichts der Dringlichkeit und angesichts der Klarheit, die wir über diese Dringlichkeit haben, ist das, was Handlungsfolgen sind, sehr gering. Und man merkt hier vielleicht nochmal, wie fruchtbar es ist, dieses Grundwort Denken, was wir handeln, zu verantworten haben, in Anschlag zu bringen. Denn jetzt wird deutlich, dass eine geforderte Transformation der Gesellschaft das eine ist, das andere und das zweite, was aber die Voraussetzung dafür ist, ist eben auch, dass wir uns so transformieren, uns selbst, dass Einsicht und Handeln wieder zusammenkommen kann. Also dass wirklich aus Einsicht gehandelt wird und dass ich da auch verbindlich dranbleibe.
Bedeutet ohne Transformation des Einzelnen keine Transformation des Ganzen? Fragen wir wieder nach dem Maß. Muss sich jeder in gleichem Maße wandeln, in die gleiche Richtung? Und wer entscheidet über Maß und Richtung?
Vielleicht einer der heikelsten Punkte in der Sache, die Sie jetzt da ansprechen, denn auf alle Fälle gilt erstmal ohne Transformation des Einzelnen keine Transformation des Ganzen. Und jetzt kann man aber rückfragen, wie kommt es denn zur Transformation des Einzelnen? Und erstmal gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine ist, ich wandle mich selbst, Selbstentwicklung. Die andere ist, ich werde von außen gewandelt, ob ich will oder nicht. Und es ist sehr deutlich, dass die erste, ich wandle mich selbst, die ist, die eigentlich in der Linie unserer gesellschaftlichen Entwicklung steht. Da kommen unsere Menschenrechte her, Souveränität, Würde, Mündigkeit, Unantastbarkeit, Freiheit. Alles Formen, wo wir sagen würden, ja, das erlaubt die Selbstwandlung und Selbstentwicklung. Umgekehrt, wenn die Veränderung von außen kommt, dann bedeutet es eben die Preisgabe meines souveränen Individuums und es ist ein Eingriff von außen, der einer demokratisch-freiheitlichen Gesellschaft nicht würdig ist. Da es aber notwendig eine Transformation der Gesellschaft braucht, gibt es gleichsam zunächst mal für uns keine andere Möglichkeit als entweder, dass wir es selbst von uns aus miteinander schaffen, oder dass es nicht freiheitlich, nicht demokratisch für uns geschafft wird. Man könnte versuchen, aus dem Problem herauszukommen, indem man jetzt sagt, naja, die ganzen Fragen des Anthropozäns sind technische Fragen. Und was die Technik verursacht hat, wird die Technik schon lösen. Das halte ich für eine relativ unwahrscheinliche These, denn der Blick, die Geschichte lehrt uns, dass die Technik bislang in einem hohen Maße mitverantwortlich ist für die Probleme, aber die Lösung in dem Sinne nicht im Griff hat. Es müsste also da wirklich zu einem enormen Quantensprung kommen, dass dieselbe Technik, die die Probleme verursacht, sie auch löst, was zumindest so jemand wie Albert Einstein für nicht sehr wahrscheinlich gehalten hat. Und es müsste dann eben auch noch hinzukommen, dass die Technik, die die alten Probleme löst, auch keine neuen verursacht, die wir dann inskünftig wieder lösen müssen.
Wobei wir ja immer nur die Technik meinen können, die wir Stand jetzt auch verstehen.
In bestimmter Weise stimmt das. Also die konkreten Techniken müssen wir ja noch wieder weiterentwickeln. Aber es stimmt auch nicht, insofern der Begriff der Technik natürlich ein umrissener ist, der bestimmte Voraussetzungen hat. Mit Technik operieren wir in einem bestimmten Bereich. Wir gehen mit Materie um, wir sind in Raum und Zeit, es geht um bestimmte Gesetzmäßigkeiten und dergleichen. Wir würden ja zum Beispiel den Begriff der Technik in dem Sinne nicht verwenden, um ein seelisches Problem zu lösen. Das müssen wir ganz anders machen, da sind wir auf einer ganz anderen Ebene. Und wenn wir uns an die Frage aus dem letzten Podcast zum Beispiel erinnern, also ein Bild ernst nehmen wie das einer Natur, die wie ein Schwerkranker ist, dann haben wir eben auch noch auf anderen Bereichen etwas zu tun, als nur auf der technischen Seite, wenn wir da wieder in ein Gleichgewicht kommen wollen.
Beherrschen wir denn die Technik, die wir nutzen?
Nein, das tun wir nicht, mindestens als Einzelne schon mal gar nicht. Also ich zumindest bin nicht in der Lage, dieses Mikrofon, in das ich spreche, auch nur annähernd zu verstehen, nicht mal es auseinanderbauen zu können und wieder zusammensetzen zu können. Schon gar nicht verstehe ich, wie aus meiner Sprache, die jetzt klingt, irgendwie durch eine elektronische Angelegenheit etwas wird, was nachher wieder auf eine sehr seltsame Art und Weise als Schwingung und Ton wieder herauskommt. Also das ist das pure Wunder schlechthin. Da käme ich wahrscheinlich mit einem kleinen Naturgeist viel leichter zu Pass, als mit dem, was hier passiert. Das gilt aber eben wahrscheinlich auch einfach im Großen. Ich erinnere mich noch an den Super-GAU von Fukushima und dann an kluge Kollegen, die dann gesagt haben, naja, das war jetzt eigentlich gar nicht schlimm, weil rein statistisch gesehen war das mal dran. Nach Tschernobyl bei so und so viel Atomreaktoren und bei einer solchen Fehlerrelation musste das jetzt eigentlich wieder sein. Jenseits dieses Zynismus ist aber damit auch klar, dass wir bei Techniken immer Fehler haben, dass wir das nicht im Letzten beherrschen. Und dass das eben auch zu etwas führt, mit dem wir dann irgendwie umgehen müssen. Das ist jetzt keine Behauptung, dass Technik unsicher sei. Also zum Beispiel ist ja fast nicht so sicher wie das Fliegen. Eine ganz wunderbare Angelegenheit. Es passiert ja auch praktisch nichts im Verhältnis. Aber dann eben immer doch mal etwas und dann ist es halt fatal. Also, dass wir von einem solchen Ansatz ausgehen, dass wir Technik wirklich verstehen. Dazu bräuchte es dann doch noch manches andere und es ist nicht wirklich tragfähig im Ganzen. Aber das Umgekehrte stimmt natürlich auch nicht. Wir können jetzt auch nicht einfach sagen, na ja, dann lassen wir das mit der Technik und wir kümmern uns jetzt um uns selber als Gutmenschen und sehen zu, dass wir nur andere werden und dann ist alles wieder gut. Also dadurch, dass ich mich selbst einfach transformiere, wird die Erde ja noch nicht problemlos, die jetzt angerichtet sind durch Technik. Das heißt, wir brauchen einen qualitativ hochwertigen, sehr klaren, nachhaltigen, mit der ganzen Schwierigkeit des Begriffs, Umgang mit Technik genauso gut wie das andere auch. Also es ist ein bisschen so, wie wir eingangs diese Frage hatten, wie ist es mit der Philosophie und der Wissenschaft und der Bildung, wie mit dem Linkshänder und dem Rechtshänder? Also wenn wir nur einen Arm haben oder eine Hand, dann ist es immer einseitig. Und auch hier müssen wir, glaube ich, wirklich in den Blick nehmen, dass beides geschehen muss. Ja, wir müssen wirklich diesen Organismus Erde in einem ganzheitlichen Sinne professionell, therapeutisch, heilend in den Blick nehmen. Und das daraus folgt, dass wir unterschiedliche Sichtweisen und Angangsweisen ganz konkret in Anschlag bringen müssen. Also konsequent bezogen auf den Gegenstand interdisziplinär denken. Das ergibt sich jetzt wirklich einfach aus dem Gedanken und nicht interdisziplinär wieder verstehen als irgendein schwammiges Mischgebilde. Ja, das würde die Disziplin wieder auflösen und das, dagegen wehren die sich auch mit völligem Recht. Also interdisziplinär heißt immer Verbindung und Austausch von professionell geführten Disziplinen.
Und wie viele Perspektiven braucht dieser interdisziplinäre Austausch oder die Zusammenarbeit?
Ganz bestimmt hängt das vom Gegenstandsbereich ab. Ich muss jetzt einfach gucken, was habe ich denn da vorliegen? Also wenn ich jetzt einen Dichter habe, der in seiner Dichtung eine atomphysische revolutionäre Erkenntnis formulieren würde, dann brauche ich dazu bestimmte Disziplinen. Also ich bräuchte schon wahrscheinlich einen Literaturwissenschaftler, der das Ganze auf der sprachlichen Seite gut versteht und ich brauchte aber eben auch einen Atomphysiker, der das irgendwie begreifen kann. Was ich vielleicht nicht so sehr brauche an der Stelle ist jetzt eine Disziplin wie Sinologie oder Japanologie oder dergleichen. Vielleicht hat er ja Japanisch geschrieben, das weiß ich jetzt nicht in unserem Beispiel. Ja, aber man merkt jetzt ganz genau, es braucht da bestimmte Disziplinen, andere braucht es nicht. Wenn Sie das Gemälde von Rembrandt verstehen wollen, was wir im Zusammenhang mit Barmherzigkeit angeguckt haben, dann brauchen wir Kunstwissenschaftler, Phänomenologen, Psychologen, Philosophen, Theologen, Historiker, durchaus auch Chemie und Biologie, um die Farbzusammensetzung zu verstehen, Dendrochronologie, um das Alter der Holzplatte zu bestimmen, auf der das gemalt ist. Ja, aber wir können jetzt auch gucken, was stellen wir für Fragen, was sind wichtige Fragen an das Gemälde, und dann brauchen wir vielleicht an der Stelle einmal den Psychologen nicht, weil wir jetzt wissen wollen, hat der Rembrandt mit einer innovativen Ölfarbenmischung im Bereich Blau gearbeitet? Da brauche ich jetzt erstmal den Psychologen nicht, da brauche ich einen guten Chemiker. Und so grenzt sich und schiebt sich Interdisziplinarität wirklich nach Fragestellungen zurecht.
Wie können wir dann unser Verständnis von Wissenschaft als vom Menschen neu denken?
Ja, vielleicht wirklich auf diese Weise einer gut geführten Interdisziplinarität. Wir brauchen in jedem Fall ja jetzt dazu ein neues Verständnis von Wissenschaft, von Weltanschauung im Ganzen, um diesen Menschen neu zu verstehen und eben daraus ein Verhältnis von Transformation zu entwickeln. Also es hat ja auch keinen Sinn, jetzt wieder alten Wein in neue Schläuche zu gießen. Wenn wir einfach nur eine kleine Detailerfindung machen und dabei bleiben, dann passiert eben auch keine wirkliche Transformation. Also ein technischer Umgang, der kann viel leisten, Schäden abzuwenden, Schäden zu reparieren und so etwas. Aber bezogen auf die Erde als Ganzes brauchen wir ja jetzt auch was zusätzlich ist. Also wieder vielleicht ein kleines Bild. Wir hatten das im Biologieunterricht, als wir klein waren, diese wunderbare Fähigkeit von gewissen Tieren, sich selbst erneuern zu können. Also der Salamander, wenn man ihn versucht zu packen, wenn er in der Sonne sitzt, ja, dann hat man nur seinen Schwanz in der Hand und der Salamander ist weg. Und wenig später ist es wieder ein ganzer Salamander. Und er hat aus sich heraus organisch das neue Organ wieder erzeugen können. Und diese Organwachstumskraft, wieder ein Ganzes zu werden, und beim Menschen jetzt noch nicht nur einfach ein Ganzes zu werden, sondern dabei auch noch anders zu werden. Und an diese Fähigkeit üben müssten wir herankommen.
Ist die Philosophie dafür eine unabdingbare Disziplin?
Das glaube ich schon, weil sie wirklich diejenige ist, die Selbsttransformation in dem hier beschriebenen Sinne, also diese alte Umwandlung von erkenne dich selbst in entwickle dich selbst, wirklich als ihren Gegenstandsbereich hat. Sie ist jetzt nicht die Einzige und sie kann das nicht alleine und sie ist da auch nicht autonome Herrscherin und dergleichen. Das meine ich gar nicht. Aber von ihr her kann man jetzt ins Gespräch gehen mit anderen interdisziplinären, mit anderen Disziplinen, um interdisziplinär dann entsprechend wirken zu können. Aber die Disziplin, die wir haben und die wirklich für eine verantwortliche und verantwortete Selbstentwicklung und Transformation zuständig ist, das ist erstmal die Philosophie. Und wenn sie das nicht leistet, dann verfehlt sie erstmal ihre disziplinäre Aufgabe. Und deswegen ist sie aus sich heraus wirklich erstmal unverzichtbar. Und das, finde ich, hat eben auch praktische Konsequenzen. In diesem Sinne, ohne jetzt Fachdisziplinäres irgendwie einschränken zu wollen oder zu begrenzen. In diesem Sinne gehört sie wirklich in jeden zeitgenössischen Studiengang hinein. Das muss gar nicht viel sein im Sinne von Umfang und dergleichen. Aber als Bewusstseinsschärfung und Klarheit ist es unabdingbar.
Sie haben das Beispiel Bioökonomie schon genannt. Können Sie anhand dieses Beispiels die Bedeutung der Philosophie im Anthropozän nochmal deutlich machen?
Ja, wir entwickeln einen Studiengang Bioökonomie aus einer bestimmten Idee von Nachhaltigkeit heraus und denken in dem ja jetzt im positiven Sinne auch eine Transformation hin auf den schonenden Umgang mit Ressourcen und dass die Welt erhalten bleibt und dass wir uns als Menschen trotzdem gut und sicher darin bewegen können. Und das heißt, wir haben einen Studiengang, der mit den Prinzipien des Lebens und der Ökonomie umgeht. Und wir fragen jetzt da genau danach, wie bestimmen wir die? Wie können wir damit umgehen? Was heißt es, in der Welt zu sein? Also eine Philosophie im Rahmen eines Bioökonomie Studienganges, die also reflektiert über das, was Leben ist, der Mensch ist, die Erde ist, mein Erkennen ist, mein Handeln, der Zusammenhang zwischen Handeln und Erkennen, die ist geradezu paradigmatisch für einen solchen Zusammenhang. Und man kann daran jetzt sehen, wie zentral eigentlich ihre Aufgabe ist, auch wenn es nur ein ganz kleiner Baustein ist. Immerhin trägt das Anthropozän ja den Begriff des Anthropos, des Menschen, im Titel. Und wenn wir mit dem Anthropozän umgehen wollen, dann heißt es eben auch immer, weil es ein Anthropozän ist, dass wir mit dem Anthropos, dem Menschen, umgehen müssen. Und deswegen eben gerade in einer Bioökonomie ganz lebenspraktisch auch der Einbezug der Philosophie in einem, immer gesagt, wissenschaftlichen Sinne.
Und muss sich die Philosophie selbst verändern?
Ja, das muss sie. Denn auch das ist sie ja jetzt erstmal mindestens in weiten Teilen ihrer disziplinären Verfasstheit gar nicht so gewohnt. Sie hat immer natürlich einen gewissen Anspruch gehabt an sich selber, dass sie interdisziplinär verständlich ist. Aber hier muss sie ja noch mal viel weiter gehen, weil sie in diesem fast alten sokratischen Sinne wie eine Art Geburtshelferin, eine Hebamme im ganzen Wissenschaftssystem zu dienen hat. Sie muss den anderen Disziplinen einfach helfen, sich selber transformieren zu können, hin auf diese Möglichkeit eines erkennend handelnden, heilenden Umgangs mit Welt. Und dafür, also diese Hebammenkunst innerhalb des Wissenschaftlichen, die muss sie selber für sich erst einmal auch wieder gut üben. Und sie muss wirklich lernen, bei der Not und der Wirklichkeit der Menschen und der Disziplinen in der Wissenschaft, die sie alltäglich zu begegnen hat, da muss sie wieder ansetzen.
Nochmal zurück zum Prozess der Transformation. Gelingt der immer?
Nein, der gelingt natürlich nicht immer. Und das liegt jetzt in der Sache. Also wir sind jetzt mit Transformation in dem Bereich, den wir in Selbstentwicklung auch hatten. Also dieses Verlassen der Komfortzone, dieses Erwerben neuer Fähigkeiten. Und wenn ich hämmern lernen will, dann haue ich mir auch mal auf den Daumen und der wird blau. Das ist überhaupt gar nicht zu vermeiden. Und in dem Falle ist es ein bisschen schlimmer, weil ich dann auch mal auf den anderen draufhaue und der wird blau. Und zwar nicht von Alkohol, sondern weil ich draufgehauen habe. Und das führt naturgemäß zu Verstimmungen. Und das ist eben auch so. Und auch das wieder müssen wir jetzt lernen, miteinander so umzugehen, dass wir wirklich manchmal aufeinander eindreschen, ohne dass wir das wollen. Einfach weil unsere Fähigkeiten noch nicht da sind. Und das wechselseitig zu akzeptieren und zu lernen und nicht einfach nur zu tolerieren, sondern damit verzeihen, produktiv umzugehen, das wird etwas sein, was für das Gelingen eines Transformationsprozesses sehr, sehr wichtig sein wird.
In unserem nächsten Gespräch werden wir uns mit dem Begriff der Wahrheit befassen. Den werden Sie uns aufdröseln und aufzeigen, was die Philosophie unter einem Trilemma versteht. Bis zum nächsten Mal, Harald Schwitzer.